Und jetzt freue ich mich ganz besonders, meinen Kollegen Musalek zu bitten, uns in unsere tiefsten psychischen Abgründe einblicken zu lassen, was Tod und Sterben mit uns machen. Und ich glaube, jeder von uns selber ist daran interessiert, wie das läuft bei ihm selber. Bitte schön, Michael.
Ja, vielen lieben Dank für die Einleitung, aber vielen lieben Dank auch für die Einladung, an diesem Symposium teilzunehmen. Es ist eine Thematik, die quasi alle Fachbereiche betrifft und natürlich so auch die Psychiatrie. Und wir haben natürlich eine ganze Reihe von Patienten, die mit dieser Problematik auch zu uns kommen, sei es jetzt aus einer gewissen Suizidalität heraus oder auch aus einem wirklich ganz distanzierten Wunsch, einfach halt nicht mehr weiterleben zu wollen. Ich werde mir die Frage stellen, was der Tod und das Sterben mit uns macht. Wenn wir uns auf den Tod zubewegen, dann ist es ja ein ganz außerordentliches Ereignis. Es ist nämlich im wahrsten Sinne des Wortes außerhalb der Ordnung. Wir verlassen unser Leben und dementsprechend ist es ja eigentlich etwas, was mit uns relativ wenig zu tun hat, nämlich der eigene Tod, zumindest der Tod der anderen nicht. Es ist eine naturgegebene Notwendigkeit, das haben wir schon gehört. Jeder von uns wird sterben. Und trotzdem tun viele von uns ein Leben lang so, wie wenn es nur die anderen treffen würde. Ein Priester hat einmal zu mir gesagt, sterben müssen wir alle, ich vielleicht auch. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns, denke ich, doch viele treffen. Es ist schon ein gewisser Schock für uns, wenn wir uns dann letztlich damit auseinandersetzen müssen oder überhaupt, wenn wir eingeholt werden vom Tod. Meist ist er nicht von unserem eigenen, den bekommen wir ja nicht mit, sondern den der anderen. Wir sind als Menschen in einer ganz besonderen Lage, nämlich erstens über unseren Tod Bescheid zu wissen, also dass wir sterben werden. Das scheint sonst keine Spezies wirklich zu wissen, dass man selbst stirbt und gleichzeitig auch dieses Sterben und auch den Tod reflektieren zu können. Und das ist das, was Schopenhauer, der ja heute schon einmal zitiert worden ist und wahrscheinlich heute eine ganz große Rolle spielen wird, hat ja auch einen gewissen Hang zum Tod und zum Sterben und auch zum Depressiven gehabt. Aber er sagt, was ist das Gegengift gegen diese Gewissheit des Todes, die uns ja alle sehr betroffen macht? Das sind Religionen, die, wie wir auch schon gehört haben, immer weniger an Einfluss heute haben, zumindest die ganz großen Religionen und philosophische Systeme bzw. Überlegungen. Nun, wir könnten es uns ganz einfach machen und sagen, der Tod hat eigentlich mit uns nichts zu tun und das war auch der Standpunkt, den Epikur eingenommen hat, denn er hat gesagt, vollkommen richtig, wenn wir sind, also solange wir leben, ist der Tod nicht da und daher geht er uns eigentlich nichts an und wenn wir tot sind, sind wir nicht mehr da, daher geht es uns dann auch nichts an. Also wir können es uns relativ einfach machen und sagen, das hat mit uns eigentlich nichts zu tun, kümmern wir uns lieber ums Leben, übrigens auch eine Position, die der schon erwähnte Singer auch einnimmt und der natürlich durchaus nicht unproblematisch ist. Aber es geht hier also um das sogenannte Erlebbarkeitsargument und ich werde dann zuletzt noch einmal darauf zurückkommen, denn ich bin mir nicht so sicher, ob wir uns wirklich immer die richtigen Fragen stellen, wenn es um Sterbehilfe geht. Aber es ist in der Tat so, dass man nur das erleben kann, was wir eben erleben können. Und da wir den Tod nicht erleben können, kann der Tod weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes sein. Und eigentlich unsere moralischen Vorstellungen diesbezüglich machen nicht allzu viel Sinn. Das wäre eine Position von Epikur. Die ist aber weit entfernt von dem, was wir so tagtäglich alles machen. Denn wir alle beschäftigen uns immer wieder mit dem Tod, auch wenn wir ihn über weite Strecken wegschieben, aber er holt uns ja immer wieder ein. Und Condera hat sehr schön in einem Buch über die Unsterblichkeit geschrieben, dass wir eigentlich drei Phasen durchmachen, jeder Mensch von uns in Bezug auf diesen Tod. Nämlich am Beginn ist der Tod etwas so Fernes, dass wir uns eigentlich mit ihm gar nicht beschäftigen, weil sterben tun nur die anderen. und ich vielleicht auch. Das ist so die glückliche Phase des Lebens, wie er es ausdrückt. Und dann kommen wir in eine zweite Phase, wo wir ihn dann plötzlich vor uns sehen und wir uns auch gar nicht von diesem Gedanken lösen können. Und da beginnt es, dass wir uns an das Leben klammern und unsterblich werden wollen. Und dann gibt es verschiedene religiöse Vorstellungen hinsichtlich der Unsterblichkeit. Oder wir versuchen uns mit unseren Taten unsterblich zu machen, lassen eine Büste von uns anfertigen, schreiben Bücher, schreiben unsere Lebensgeschichte nieder, halten Vorträge, machen Aufzeichnungen über diese Vorträge etc. und tragen so zu dieser Unsterblichkeit bei. Kundera hat diese Phase als die Phase der Memoiren genannt. Und dann kommt eine Phase, und ich habe die oft und oft auch mit Patienten miterlebt, wo der Tod so nah ist, dass es einen eigentlich nicht mehr so richtig interessiert, sich damit auseinanderzusetzen. Kundera, etwas überzogen, sagt, dass unser Blick auf ihn dann langweilig wird. Aber er wird wieder unsichtbar. Er wird eigentlich nicht wirklich existent, denn wir sind so nah dran. Und wenn wir zu nahe dran sind, dann können wir ja uns gar nicht mehr reflektiv damit auseinandersetzen. Und diese Phase nennt er die kürzeste und die geheimnisvollste Phase. Das ist jene Phase wirklich ganz knapp vor Eintritt des Todes. Nun, wenn wir also das zusammenfassen, was ich bis jetzt gesagt habe, dann könnten wir so tun, wie wenn es auf der einen Seite das Leben gibt und dann gibt es den Tod. Und das sind zwei verschiedene Sachen und die haben eigentlich miteinander nichts zu tun. Das stimmt aber nicht, denn es gibt eine Phase in unserem Leben, die mehr oder weniger lang dauert, für manche nur wenige Sekunden, manche bekommen es gar nicht mit, für manche extrem lange, die wir Sterben nennen. Und da muss uns schon klar sein, wenn wir sterben, sind wir noch nicht tot, sondern das Sterben ist ein Teil des Lebens. Und wenn wir das so auffassen, dann können wir nicht quasi von einer Art, von einer Kunst des Todes sprechen, sondern es geht um eine Lebenskunst, mit der wir uns auseinandersetzen. Denn in diesem Sterben sind wir dann schon quasi erlebterweise tot, obwohl wir noch leben. Und das ist genau die Phase auch des suizidalen Patienten, wo er beschlossen hat, ich möchte meinem Leben ein Ende setzen. Er setzt quasi schon dem Leben ein Ende, hat es aber noch nicht vollzogen. Und das ist eine Phase, wo die Menschen völlig ruhig sind, auch sehr von außen ruhig erscheinen, aber wo man mit ihnen keinen affektiven Kontakt mehr herstellen kann, wo die Affizierbarkeit also praktisch nicht mehr gegeben ist, weil sie ja für sich schon tot sind. Das ist vergleichbar mit dem Zustand, wenn man sich von jemandem trennt, dann weiß man auch, ich trenne mich jetzt und hat sich auch innerlich schon getrennt und dann gibt es noch eine Spanne bis dorthin, wo man es dem anderen noch sagt. Und genau in dieser Phase ist man ganz ruhig. Vorher in der Ambivalenz, da gibt es einen großen Kampf. Soll ich nicht? Kann ich das machen? Kann ich es nicht machen? Darf ich es machen? Darf ich es nicht machen? Aber dann gibt es eine Phase, wo man quasi schon tot ist, obwohl man noch lebt. Das heißt, dass wir Phasen erleben, wo unser Leben uns nicht mehr lebenswert erscheint. Und das ist etwas, denke ich, sehr Wesentliches. Denn wir sagen dann, diese Menschen wollen sterben. Aber wenn wir es genau nehmen und wenn wir auch dann mit diesen Patienten sprechen oder mit diesen Menschen sprechen, die diesen Todeswunsch haben, dann sagen sie, ich will nicht mehr leben, heißt nicht unbedingt, dass ich sterben möchte, sondern ich will nicht mehr so leben. Ich möchte dieses Leben in dieser Form, wie ich es jetzt leben muss, nicht mehr leben, sondern ich will anders leben. Und wir interpretieren es dann als den Wunsch zu sterben. Und ich denke, da sollten wir uns bei der gesamten Sterbehilfediskussion immer wieder auch vor Augen führen, dass es eigentlich darum geht, hier eine andere Form des Lebens zu planen bzw. auch zur Verfügung zu stellen oder zu ermöglichen. Denn diese Ars Moriendi ist nichts anderes als ein Ars Vivendi. Es ist also nichts vom Leben Abgehobenes, sondern es ist etwas, was zum Leben dazugehört. dieses Sterben. Und jetzt können wir auf dieses Sterben unterschiedlich zugehen. Und eine der Möglichkeiten ist, dass wir den Tod personifizieren. Wir neigen ja dazu, wenn wir Mysterien gegenüberstehen, und der Tod ist ein Mysterium, vor allem der eigene Tod ist ein Mysterium, dass wir es dann personifizieren und machen dann also Gestalten daraus. Üblicherweise hat man dann jemanden, der uns in den Tod führt. Manchmal ist es der Tod selbst. In der griechischen Mythologie war das einer, der dort nur hingeführt hat. Also es hat Thanatos und Hypnos gegeben, die zwei Zwillingsbrüder. Da sehen wir auch schon Schlaf und Sterben und Tod hat etwas sehr Enges miteinander zu tun. Und dieser Hermes, der Psychopompos, hat dann zu diesem Tod geführt. Tod stellen wir uns hier in Österreich vor allem immer männlich vor, männlich und grippemäßig, also möglichst wenig Fleisch offensichtlich, ziemlich unsympathisch. Also das ist nicht irgendetwas, wo man sich freut darauf, dass man hier abgeholt wird. Und er ist ein ständiger Begleiter von uns, und wo wir das besonders deutlich sehen, ist bei der Fülle der Totentänze. Ich habe hier einen aus Slowenien mitgenommen, einen ganz wunderbaren, hoffe man sieht auch diese Figuren, und die sollen uns daran erinnern, dass es jeden von uns treffen kann, also nicht nur die Armen, sondern auch die Reichen, sogar auch Kirchenmänner, auch Menschen, die ein heiliges Leben führen, auch die, die kein heiliges Leben führen. Also es betrifft uns letztlich alle. Es muss aber dieser Tod nicht unbedingt ein alter Mann sein oder ein fleischloses Gerüst sein. Und hier eine Szene aus dem 7. Siegel von Ingmar Bergman, wo dieser Tod ein mittelalterlich junger Mann ist, jedenfalls in aller Lebenskraft. Sie sehen ihn hier mit einem verschlagenen Blick. Wieder Tod als etwas Unsympathisches, wirklich nicht Nettes. Wenn Sie aber über den Brenner drüber fahren, dann wird plötzlich der Tod weiblich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir es aussuchen kann, ob mich ein alter, fleischloser Mann abholt oder eine junge Frau abholt, also da entscheide ich mich schon lieber für das Zweite. Und auch das hat sich natürlich in der Kunst niedergeschlagen. Ist übrigens ein ganz altes Motiv, hier ein etruskisches Grab aus Tarquinia, wo sie auch einen solchen weiblichen Tod hier in so einer Art Engelsgestalt dargestellt bekommen. Und ich möchte hier nicht einfach irgendwelche Geschichten erzählen, aber das, was ich gerne mit hereinbringen möchte in den Diskurs, ist, dass es unsere Bilder sind, die den Tod furchtbar machen oder die den Tod nicht furchtbar machen, die das Sterben als einen furchtbaren Akt uns werden lassen oder als einen Akt des Lebens, den wir auch kultivieren können. Und ich denke, da haben wir mit dem Diskurs noch gar nicht begonnen. Wie können wir unser Sterben als Teil unseres Lebens auch wirklich kultivieren? Und da muss ich sagen, sind wir möglicherweise sogar ein bisschen rückläufig zu früheren Zeiten, denn wir haben ja heute eigentlich den Wunsch nach einem plötzlichen Tod. Also fast alle, wenn man fragt, wie hätten sie es gern, wenn sie dann sterben, ist so, plötzlich, ich schlafe ein und die Sache ist vorbei. Und ja, und für die anderen ist das natürlich ziemlich problematisch, weil die aus dem Leben herausgerissen werden, nämlich aus ihrem eigenen Leben herausgerissen werden. Aber für mich ist es angenehm, da kriege ich es nicht mit. Das war nicht immer so. Es hat eine Zeit gegeben, wo man diesen plötzlichen Tod extrem gefürchtet hat. Und zwar nicht nur deshalb, weil man keine letzte Ölung bekommen hat, sondern weil man sich nicht verabschieden konnte. Weil man nicht den Tod, das eigene Sterben inszenieren konnte. Und ich denke, auch da müssten wir uns schon Gedanken machen, wollen wir wirklich all unsere Menschen, die sterben, einfach wegsperren, irgendwo hinbringen, dass wir sie ja nicht mitbekommen. Oder nehmen wir sie nicht mit auf in unsere Welt und versuchen, dieses Sterben zu einem gemeinsamen Sterben zu machen und es auch zu kultivieren. Mit anderen Worten, ich denke, dort, wo wir uns auch im Diskurs hinbewegen müssen, ist nicht nur die Frage zu klären, darf jemand dem anderen helfen, dass er jetzt möglichst rasch in den Tod kommt oder nicht, sondern wie können wir das Sterben so kultivieren, dass es für alle Beteiligten letztlich ein Gewinn des Lebens ist. Mit anderen Worten, wir brauchen einfach eine Art Moriendi. Und dazu brauchen wir diesen Diskurs. Und dazu bedanke ich mich auch ganz besonders, dass ich zu diesem Vortrag hier eingeladen worden bin und auch zu dieser Diskussionsrunde. Denn ich denke, genau das fehlt uns in vielen der Diskussionen, wo es nur darum geht, wer darf und darf man nicht und muss man es verbieten oder kann man es zulassen. Mit anderen Worten, wir brauchen nicht nur einen Diskurs über Sterbehilfe, sondern über eine Hilfe im Sterben. Das heißt, eine Hilfe in dieser Lebensphase, die wir als Sterben bezeichnen. Da bin ich schon beim letzten Punkt. Denn diese Lebensphase ist sehr subjektiv gewählt. Bei manchen beginnt das Sterben bei einer Diagnosestellung. Bei manchen beginnt es bei den ersten Symptomen einer Demenz. Bei manchen beginnt aber das Sterben mehr oder weniger schon im Leben. Denken wir an die vielen hypochondrischen Patienten, die sterben ein Leben lang, permanent, ein furchtbarer Zustand, und in denen wir ihnen helfen müssen. Das heißt, wir haben unglaublich viele Wege vor uns in dieser Ars Moriendi, und mein größter Wunsch wäre, dass wir diese Wege nicht gegeneinander gehen, sondern schlicht miteinander gehen. Ich danke sehr.
Danke, Michael. Vor allem danke dafür, dass du einen sehr positiven Aspekt ins Sterben reingebracht hast. Ich glaube, das ist sowohl für die Diskussion, aber auch für jeden von uns Einzelnen notwendig, dass wir eben nicht ein Schrecken ohne Ende haben, sondern durchaus etwas, womit wir leben können. Und das ist etwas, was wir uns, glaube ich, jeder Einzelne auf die Fahnen schreiben sollen, um das irgendwo zu schaffen. Aber vor allem sollen wir es heute schaffen, in diesem Symposium da einen positiven Ausblick zu kriegen.